schön bei euch zu sein und schön mit so einer langen Lobpreiszeit ja, hier beginnen zu dürfen. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Ich war vor 2,5, 3 Jahren schon mal hier, damals mit der Familie. Heute bin ich allein, aber ich darf euch von meiner Frau und auch von den Kindern ganz liebe Grüße mitbringen und auch von unserem Missionsleiter, vom Thomas Halstenberg. Dann seht ihr nochmal ganz kurz die Dorothee, meine Frau, Sarah und Phoebe, unsere Kinder. Genau. Okay. Wir sind seit letztem Jahr wieder zurück aus Mosambik. Ich habe im Dezember die Arbeit an unsere Nachfolger dort übergeben. Und ich danke euch ganz einfach vorneweg für die Treue, mit der ihr unsere Arbeit dort möglich gemacht habt, dass ihr uns dort unterstützt habt, und dass die Arbeit einfach auch weitergehen kann. Es ist echt ein Geschenk. Wir haben uns gar nicht persönlich gekannt und die Zeit war auch zu kurz vor unserer Ausreise damals, dass wir uns hier vorstellen konnten und trotzdem habt ihr uns einfach mit reingenommen und weiterhin unterstützt und es ist echt ganz arg toll. Vielen Dank. Ich will kurz mal noch zeigen, wo denn Mosambik liegt, für diejenigen, die es nicht so sehr wissen. Das ist im Südosten von Afrika, gegenüber von Madagaskar. Probieren wir es nochmal, okay. Solange. Okay. Ich drücke 1, 2. So, da haben wir es. Okay. Zum Merken. Mosambik rechts unten in Südostafrika. Ihr hattet letzte Woche die Mantais da, Carsten und Katharina Mantai. Und die machen eine Arbeit, die nennt sich Scholias. Und wir haben da eine Arbeit, die nennt sich Schola. Schola Christa Moyomukuru. Das ist im Wesentlichen die christliche Schule Moyomukuru. Und an dem Logo möchte ich euch kurz ein bisschen was dazu sagen. Schule, klar, Schola Christa, christliche Schule. Und dann Moyomukuru, wo kommt der Name her? Das ist in dem Stammesdialekt Shona und geschrieben und das bedeutet großes Herz. Die Stadt, in der sich diese Schule befindet, die heißt Shimoyo. Da taucht dieses Moyo auch wieder auf. Also Shi heißt klein und Moyo das Herz. Die Stadt nennt sich also kleines Herz. Und als die ersten Missionare vor rund 20 Jahren begonnen haben, diese Arbeit aufzubauen, da haben die sich mit den Pastoren dort zusammen überlegt, wie nennen wir das Projekt? Weil wir wollen das große Herz, die Liebe Gottes, wollen wir den Menschen näher bringen. Und dann hat man eben den Namen der Stadt genommen, das kleine Herz, Shimoyo, und hat es rumgedreht zu Moyomukuru, dem großen Herz. So kommt der Name zustande. Deswegen ist auch dieses Herz noch außenrum. Um diese zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen, soll einfach zeigen, in der Schule lernen die Kinder gleichermaßen miteinander, die Jungs und die Mädchen, die fassen sich an den Händen, laufen zusammen vorwärts und der Junge ist jetzt kulturell bedingt einfach ein paar Schritte vorne raus. Aber soll einfach zeigen, wir wollen die Schule offen halten für Jungs und für Mädchen. Wir wollen sie gleich behandeln und sie steht auch offen für alle Hintergründe, wo die Kinder herkommen. Wir haben ganz viele verschiedene soziale Schichten dort, von bettelarm bis wirklich reich. Und aber auch von dem Glauben her. Also ich schätze ungefähr ein Drittel an Moslems haben wir von den Kindern da. Wir fragen das nicht ab, deswegen muss ich das immer schätzen. Aber anhand von Ramadan, wenn die großen Mädchen sich ihre Kopftücher dann um die Haare wickeln, kann man so abschätzen, das sind ungefähr ein Drittel der Kinder, die dann da eben auch aus muslimischem Hintergrund kommen. Ein kleiner Rückblick, weil ich bin ja nicht nur hier, um Dank zu sagen für euch, sondern Es gehört sich auch, ein bisschen Rechenschaft abzulegen, zu zeigen, was bisher dort passiert ist. Deswegen schauen wir uns jetzt das Video an. Kleiner Rückblick so über die letzten 5 Jahre. Ja. Makanaka, so hieß das Lied und das heißt Dankeschön. Vielen Dank auch an euch. Warum, frage ich einfach mal in die Runde, ist es so wichtig, dass es Missionsarbeit gibt? Warum gehen Deutsche nach Afrika? Kommen die Afrikaner hierher? Warum gehen Russlanddeutsche oder Russen nach Brasilien und die Brasilianer wieder nach Japan und die Japaner dann wieder irgendwo nach Australien? Warum muss man das so kompliziert machen? Ist denn die Missionsarbeit so wichtig? Also ist es denn notwendig, dass denn Menschen aus ihrem Land rausgehen, in fremde Länder gehen? Oder wäre es nicht viel einfacher, wenn jeder in seinem Land das Evangelium verkünden würde? Nun, ist ganz klar, es gibt einmal den Missionsbefehl von Jesus, geht hin in alle Welt. Das waren mehr oder weniger die letzten Worte, die wir in den Evangelien lesen. Und die letzten Worte von Jesus sagen eben auch, wir sollen Zeugen sein. Wir sollen mit der Kraft des Heiligen Geistes Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, Samarien und bis an die Enden der Erde. Und wenn man das so zusammennimmt, einmal diesen Missionsbefehl, geht hin in alle Welt und wir sollen dort Zeugen sein, wo wir sind und aber auch darüber hinaus, bis an die Enden der Welt, dann kann man sagen, okay, ich gehe jetzt einfach los. Mit den Worten Jesu vor Augen, mit diesem Missionsbefehl vor Augen und ich bin bereit, dahin zu gehen, wo Gott mich hinsendet. Das sagt nicht jeder. Andere, die sagen, ich bleibe da und ich helfe mit, dass andere gehen können, weil das Evangelium breitet sich ja über die ganze Erde aus und es breitet sich aber auch hier aus, wo jeder daheim ist. Das heißt, es braucht daheim genauso Menschen wie außerhalb. Und wenn ich so in die Bibel schaue, denke ich, es gibt so 2 Prinzipien, die Gott sich ausgedacht hat, die Gott gebraucht, damit wir Menschen das Evangelium weitergeben. Eins dieser Prinzipien, das heißt, so nenne ich das jetzt, von mir zu dir. Das drückt aus, dass ich mit meinem Gegenüber in eine persönliche Beziehung trete und in dieser persönlichen Beziehung das weitergebe, was ich selber schon empfangen habe. Die Tatjana hat heute Morgen so ein Bibelwort gezogen. Ist sie noch da oder ist sie? Ah, da, okay, genau. Das ist genau dieses Prinzip. Schon im Alten Testament steht es drin. Gott sagt zu Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und das entspricht diesem Prinzip. Das, was ich von Gott bekomme, mit dem ich gesegnet werde, das soll ich einsetzen und damit andere segnen. Und das ist einmal die Botschaft vom Evangelium, das sind zum anderen aber auch all die Zusprüche, die ich bekomme, das was Mut macht, was Trost spendet, die ganze Liebe, die ich bekomme, das darf ich selber empfangen, damit werde ich gesegnet. Und das soll ich aber auch einsetzen, um andere zu segnen. Und dieses Prinzip, das entspannt auch ganz arg. Das nimmt nämlich den Druck, diesen Leistungsdruck von einem, dass man denkt, ich möchte ein guter Jünger Jesu sein. Und ich muss doch jetzt irgendwas machen. Ich muss doch den Menschen, die keine Bibel haben, eine Bibel schenken. Ich muss doch bei den Nachbarn an die Tür klopfen und denen das Evangelium erzählen. Ich muss doch irgendwo hingehen, ich muss doch irgendwas tun, um Gottes Wort weiterzugeben. Ich denke, das ist ein falscher Ansatz dabei. Das Prinzip ist richtig, dass ich was machen will, aber ich sollte zuerst mal schauen, was habe ich denn selber von Gott bekommen? Was habe ich in meiner Hand? Weil nur das, was ich selber in meine Hand bekommen habe, das kann ich auch weitergeben. Wenn ich versuche, Dinge weiterzugeben, die ich gar nicht habe, dann führt es zum Stress, dann führt es zu verkrampften Handlungen irgendwo. Letztendlich brennt man aus. Das heißt, Gott hat sich schon was dabei gedacht mit diesem Prinzip. Er segnet uns zuerst und damit sollen wir dann auch andere segnen. Und ich brauche nicht mehr weitergeben, als ich selber bekommen habe. Auf der anderen Seite heißt aber auch, das, was ich bekommen habe, das soll ich weitergeben. Weil wenn ich das nicht weitergebe, dann braucht es Gott mir auch nicht geben. Also aus der Perspektive heraus betrachtet, dass sein Evangelium die ganze Welt erreichen soll. Also es ist eine Verpflichtung, das weiterzugeben. Es ist gleichzeitig aber auch eine Entspannung, weil ich wirklich nur von dem, was ich bekommen habe, was weitergeben soll. Dieses Prinzip, im Neuen Testament steht es in Römer 1, Vers 11, da sagt Paulus: Denn ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen. Er schreibt diesen Brief an die Römer und kündigt an, dass er zu den Römern kommen möchte, die besuchen. Denn ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen und euch etwas von dem, was Gottes Geist mir geschenkt hat, weiterzugeben, damit ihr in eurem Glauben gestärkt werdet. Also das, was Gott mir geschenkt hat, das weitergeben, damit ihr in eurem Glauben gestärkt werdet. Von mir zu dir. So läuft das weiter von der Botschaft, von dem Evangelium. Und wir sehen das auch bei dem Handeln von Jesus. Wenn man so reinschaut in die Evangelien, in die Berichte von Jesu Leben, da sind ganz viele Stellen drin, an denen er persönliche Beziehungen zu Menschen aufnimmt, wo er ganz persönlich mit den Menschen spricht. Bei der Frau am Jakobsbrunnen. Die Samaritanerin, zu der er eigentlich gar nicht sprechen darf. Aber er wendet sich ihr zu. Dann entwickelt sich ein Moment, wo eine persönliche Beziehung da ist und Jesus gibt ihr Worte weiter, die sie erkennen lassen, ja, dass sie doch noch die Chance haben, den richtigen Gott anzubeten. Dass sie nicht vergessen sind, die Samaritaner, die von den Juden eigentlich ausgestoßen worden sind. Nicht als richtige Nachfahren von Gottes Volk erkannt werden. Und er gibt der Samaritanerin Hoffnung in dieser Begegnung. Oder bei dem besessenen Gerasener, als Jesus mit seinen Jüngern nach dem Sturm auf dem See Genezareth angekommen ist und dieser von Hunderten von Dämonen besessene Mensch, der da ausgestoßen war, der auf dem Friedhof gelebt hat und mit dem niemand Kontakt haben wollte, auf den geht Jesus zu. Und in diesem Moment, wo diese persönliche Beziehung da war, da befreit ihn Jesus. Und er geht nachher los und erzählt von dem, was Gott in seinem Leben getan hat, dass er frei geworden ist. Beim Zachäus, bei dem kleinen Zolleinnehmer, der da auf den Baum klettert, damit er Jesus sehen kann, da läuft Jesus nicht einfach unter dem Baum durch, sondern er schaut hoch und sagt: Zachäus, ich sehe dich da oben. Und das ist was uns helfen kann zu verstehen, Gott sieht dich, Gott sieht mich in jeder Situation in meinem Leben. Auch wenn ich mich verstecke, wenn ich versuche, mich zu verstecken, Gott sieht mich, Gott nimmt mich wahr. Und er sagt: Komm runter, ich will mit dir heute Abend zusammen essen. Ich will zu dir in dein Haus kommen. Das heißt, Gott sieht dich in deiner persönlichen Situation und Gott weiß, was du brauchst. Gott ermutigt dich in dieser Situation, dass du eine Veränderung erfahren darfst. Alles passiert in persönlichen Gesprächen, in persönlichen Beziehungen zueinander. Aber bei dem blinden Bartimäus, als Jesus bei Jericho ist und der Bartimäus schreit, Sohn David, helf mir. Und die ganzen Menschen ihn eigentlich zurückhalten wollen, weil er den Jesus nicht stören soll, der da vorbeizieht. Sagt Jesus, lasst ihn, bringt ihn zu mir. Also Gott ist da, Gott nimmt uns wahr in jeder Situation. Das gibt so viele Beispiele, wo wir das lesen dürfen. Und wenn wir davon ausgehen, dass Gottes Wort wahr ist, dann dürfen wir uns auch daran festhalten. Und heute, in unserer heutigen Zeit, hat Jesus diesen Auftrag zu diesen persönlichen Beziehungen auf uns übertragen, auf seine Jünger. Und das heißt, das, was wir selber erfahren haben, das ist das, was wir weitergeben können, das sollen wir auch in persönlichen Beziehungen weitergeben. Kontakt aufnehmen mit den Menschen, erfahren, erspüren mit Gottes Geist, erkennen, in welcher Situation mein Gegenüber ist und ihm dann Mut zusprechen, Trost zusprechen, die Freude mit demjenigen teilen, ihm raushelfen aus der Situation und hinweisen auf Gott, dass er ihn erkennen kann, dass er erkennen kann, Jesus, ja, hat ihn von dem befreit, was ihn gebunden hält. Jeder Einzelne wird wahrgenommen von Jesus. Jeder Einzelne ist wertvoll. Jeder Einzelne wird gebraucht, damit Gottes Liebe weitergegeben werden kann. So wie ich Gottes Liebe empfange, darf ich, soll ich sie weitergeben. Jeder einzelne Mensch besitzt eine eigene Individualität. Er ist von Gott auf ganz besondere Weise geschaffen. Nicht als Massenprodukt Mensch irgendwo, sondern jeder einzelne Mensch ist ein eigenes Individuum mit eigenen Charakterzügen, mit eigenen Fähigkeiten. Und das ist von Gott gewollt. Und das darf man in dem anderen auch erkennen und ihm weitergeben. Es ist genau so, wie du bist, hat Gott dich geschaffen, weil er dich liebt. Weil er mit dir die Welt verändern will. Aber jeder Einzelne muss auch seine eigene persönliche Entscheidung treffen für ein Leben mit Jesus. Ich kann nicht über eine Menschenmenge hinwegrufen, entscheidest du dich für ein Leben mit Jesus, dann heb die Hand, sondern das findet ganz oft in einem persönlichen Gespräch statt, dass ich jemanden hinführen kann, dass ich ihm zeigen kann, Gott sieht dich, Gott nimmt dich wahr, Gott will dir helfen und möchtest du das annehmen? Und dann muss jeder seine eigene Entscheidung treffen. Wenn er sie nicht trifft, dann kann ich da auch nichts machen. Aber ich soll bemüht sein, ihm die Botschaft von der Erlösung so schmackhaft zu machen, wie es nur geht. In Afrika haben wir das versucht. Neben der Arbeit, die den ganzen Alltag einnimmt, trotzdem Momente zu schaffen, dass man ja, in Kontakt kommt mit den Menschen. Und was in Afrika viel leichter geht als in Deutschland zum Beispiel, das ist, dass man ganz schnell miteinander in Kontakt kommt. Da sind die Afrikaner echt viel lockerer drauf, sagt man ja. Also man kann sich in 5 Meter Umkreis hinstellen und gehört plötzlich schon irgendwo mit dazu. Das haben sie uns voraus. Aber wenn man in die Tiefe geht beim Gespräch, dann sind die Afrikaner wieder wie die Deutschen auch. Dann wird's schwierig. Dann kommt man ganz oft an Grenzen, die einfach diese tiefe, enge Beziehung brauchen, wo Vertrauen da sein muss. Und dieses Vertrauen, das braucht Zeit, bis es wächst. Unsere Mitarbeiter zum Beispiel sind alles Christen, alles bis auf einen, den zeige ich euch gleich, sind alles Christen, die müssen, bevor sie die Arbeit, einen Arbeitsvertrag unterschreiben in Moyomokuru, müssen sie von ihrem Pastor eine Bestätigung bringen, dass sie Gemeindemitglied sind, dass sie sich in die Gemeindearbeit mit einbringen, ja, soweit es geht. Und das haben alle. Und trotzdem, ist da vieles Oberflächliches mit dabei. Wie kann ich das beschreiben? Es ist wichtig, dass man nach außen hin einen guten Eindruck macht, dass man sich gut darstellt. Und deswegen haben die alle kein Problem, in die Kirche zu gehen, sonntags im Gottesdienst zu sein, mit dem Pastor zu sprechen und dann irgendwann zu bitten, schreib doch noch eine Bestätigung, dass ich hier Gemeindemitglied bin. Und der Pastor ist auch wohlgewollt und schreibt es denen, stempelt es ab und dann landet es bei uns auf dem Tisch. Da sind wir Deutschen viel bürokratischer. Wir möchten dann, dass jemand seinen Mitgliedsausweis hat, dass er vor der Taufe noch irgendwie einen Taufkurs ablegt über 10 Wochen oder sonst was. Und wenn alles dann geprüft ist, kommt erst der Stempel drauf. Ich weiß nicht, was besser ist. Aber Tatsache ist, dass auch wir Deutsche natürlich schauen, dass wir gut dastehen und dass wir manche Dinge einfach ja, hinter der Tür verbergen oder unter den Teppich kehren. Und wenn ich so eine Schranke aufbaue, dass ich mich toll präsentiere auf der einen Seite, toll Kontakte habe mit allen möglichen Leuten, aber niemand hinter diese Schranke schauen lasse oder unter den Teppich schauen lasse, dann ist es schwierig, dass ich in diese Beziehung reinkomme, wo ich Gott erlaube, eine Türe aufzumachen zu meinem Herzen. Und das hat bei uns jetzt bloß bei wenigen geklappt. Einer davon ist hier, Sergio. Er ist übrigens kein Christ, also keiner mit Stempel und sonst was. Er ist der Einzige, der momentan in Moyomokuru arbeitet, ohne Bestätigung von seiner Kirchengemeinde. Warum ist er da? Wir haben, als wir die Sekundarschule gebaut haben, ganz viel Zementsäcke kaufen müssen. Also ich vermute mal in Kamerun oder Nigeria oder wo ihr herkommt, ich weiß es nicht, da ist die gleiche Bauweise wie in Mosambik. Man macht erstmal auf dem Boden ein Fundament und stellt dann aus Zement und aus Sand Blocksteine her, die man nachher als Mauern verwenden kann. Und was man hier jetzt als Holzstützen hat, das sind dann Bettungpfosten. Da wird auch Zement und Kies und Steine wird da verwendet. Und nachher kommt der Estrich rein, auch wieder mit Zement. Und an die Wände kommt ein Putz, auch mit Zement und ganz feinem Sand. Da wird also ganz, ganz viel Zement verbraucht. Ich weiß nicht, ich habe mehrere hundert Sack Zement auf jeden Fall kaufen müssen. Der kommt auch nicht aufs Gelände, sondern man kauft die Säcke, man kauft den Sand, man holt das Wasser und dann mischt man das ganze Zeug eben an. Und aufgrund von dem schwülwarmen Wetter kann man auch, und weil man begrenzte Lagerflächen hat, kann man auch nicht sagen, ich hole mir jetzt mal 50 Sack Zement, die gehen kaputt, bis ich die verarbeitet habe. Die kauft man 10 Sackweise, 15 Sackweise. Also war ich ganz oft in der Stadt und habe bei so einem Laden den Zement gekauft. Und damit dieser Sack Zement vom Laden, vom Lager ins Auto kommt, gibt es da ganz viele Leute, die sich dabei was verdienen wollen, den Sack Zement zu tragen. Sergio war einer von denen davon. Die kriegen dann so umgerechnet knapp 10 Cent, damit sie den Sack Zement vom pro Sack 10 Cent, damit sie den ins Auto lagen. Und am Anfang, als ich das erste Mal gemacht habe, stehen da 15 Leute alle um mich rum und jeder will plötzlich einen Sack da reintragen, steht nachher da und hält seine Hand auf und möchte, weil er ja was gearbeitet hat, auch ein Geld dafür. Dann habe ich mir das angewöhnt, habe mir einen rausgesucht und habe gesagt, du sorgst dafür, du kriegst das Geld und du sorgst dafür, dass du entsprechend Leute mitnimmst, die das helfen. Und der war eben sehr oft Sergio. Und er hat dann immer schon gesehen, wenn das Auto um die Ecke gebogen ist, hat er sich hingestellt, hat gewunken, dass er da ist und dass er also jetzt auch wieder das Geld verteilen kann an die anderen. Und eines Tages fragt er mich, Patrão, Patrão heißt sowas wie Herr. Da habe ich dann auch kennengelernt, wie das in der Bibel war, wenn Jesus so oft mit Herr angesprochen worden ist. Also als Weiser in Afrika bist du automatisch mit Herr angesprochen. Weil als Weiser hast du Geld und dann hast du irgendwie auch Arbeit oder sonst was. Und ganz viele Leute, also 80% habe ich den Eindruck gehabt, haben keine richtige Arbeit. Und habe immer gefragt, ob sie nicht Arbeit haben können. So auch Sergio, er hat gefragt, Patrão, hast du Arbeit für mich? Ich habe gesagt, nee. Und selbst wenn ich hätte, wir sind eine christliche Schule, wir verlangen von unseren Mitarbeitern, dass die auch in ihrer Kirche sind. Und dann ging eine Weile ins Land. Aber in dem Moment, als er mich gefragt hatte, da war mir's, als wenn Gott sagen würde, hilf ihm. Und das hat mich eine ganze Zeit lang nicht losgelassen. Irgendwann, ein halbes Jahr später, haben zwei von unseren Wächtern den Ruhestand erreicht, sind in Rente gegangen. Wir mussten neue Leute einstellen. Haben dann ein bisschen umgebaut und dann habe ich Sergio wieder in die Erinnerung gekriegt und habe zu unserem Hausmeister gesagt, fahr mal in die Stadt zu dem Laden, wo wir den Zement immer kaufen und guck mal nach dem Sergio und frag ihn, ob er als Bauhelfer bei uns mithelfen möchte. Der hat dann keinen festen Anstellungsvertrag, sondern hilft eben aus. Natürlich war er da, hat mitgearbeitet und das ging dann ja, anderthalb Jahre lang ungefähr, bis letztendlich wieder ein Wächter in Ruhestand gegangen ist und er dann vom Bauhelfertätigkeit eine Anstellung bekommen hat als Wächter auf dem Gelände. Ich habe ihm zwar immer wieder gesagt, schau zu, dass du in eine Gemeinde gehst, weil wir einen Nachweis brauchen von einem Pastor, dass du Gemeindemitglied bist, dass du hier arbeiten kannst. Aber letztendlich wäre es Makulatur gewesen, wenn ich das tatsächlich bekommen hätte. Er hat sich angestrengt, mit einem Kollegen sonntags in dem sein Gottesdienst zu gehen. Er war morgens immer bei unserer Morgenandacht dabei. Jeden Tag 6.30 Uhr haben unsere Mitarbeiter eine Andacht gehabt, eine halbe, dreiviertel Stunde. Ist da dem Wort Gottes ausgesetzt gewesen. Und ich weiß, dass Gottes Geist in ihm gewirkt hat, aber es war einfach noch nicht so weit, dass er sich hat taufen lassen, dass er mir diese Bestätigung vom Gemeindepastor mit Wahrheitsgehalt, nenne ich das jetzt, hätte präsentieren können. Also habe ich es sein lassen. Und somit ist er als einer der Einzigen, der diesen Nachweis nicht hat, bei uns aufgenommen worden. Aber er kam dann zu mir und weil wenn wir jemanden anstellen, muss man den natürlich auch sozialversicherungspflichtig anstellen. Damit man bei der Sozialversicherung anmelden kann, muss er einen Personalausweis haben, was er nicht gehabt hatte. Dann kriegt er einen Arbeitsvertrag und das Gehalt wird auf sein Bankkonto überwiesen. Das heißt, er braucht auch eine Bankkarte, mit der er dann das Geld abheben kann. Weil wenn du als Arbeitgeber in Afrika das Gehalt auszahlen muss an, ja, ich sag jetzt mal am 25. jeden Monats und die Menschen um dich herum wissen, dass jetzt der 25. ist, dass über 40 Mitarbeiter ihr Gehalt bekommen, dann muss das Geld irgendwo lagern. Und einfach um dieser Gefahr aus dem Weg zu gehen, dass da eingebrochen wird, haben wir das eben über Bankkarten gemacht. Und dann, eines Tages sagt dann Sergio zu mir, Patron, bevor ich hier arbeiten durfte, da hatte ich keine Arbeit. Also das war eine Hilfstätigkeit, was er mit den Zementsäcken gemacht hat. Er hat keinen Arbeitsvertrag gehabt. Ich hatte keinen Personalausweis. Ich war nicht sozialversichert. Und ich hatte keine Bankkarte. Und jetzt habe ich das alles. Jetzt habe ich einen Wert. Jetzt hat mein Leben plötzlich einen Wert bekommen. Und das war für mich in dem Moment irgendwo neu. Hier in Deutschland ist das alles so selbstverständlich. Ich werde irgendwo angemeldet und registriert beim Rathaus und dann kriege ich, wenn ich das beantrage, meinen Personalausweis. Ich kann auf die Bank gehen, kann ein Konto eröffnen. Das sind alles Dinge, die mir irgendwo als selbstverständlich betrachten, aber für Sergio war das ein Zeichen dafür, dass er plötzlich wertvoll war, dass sein Leben einen Wert bekommen hat. Und mit diesem Erkennen, dass sein Leben einen Wert hat, da wird es nämlich erst richtig möglich, dass man erkennt, was Jesus am Kreuz für mich gemacht hat. Wenn ich für mich denke, mein Leben, das ist zufällig entstanden, vielleicht gar nicht gewollt von den Eltern, die Gesellschaft interessiert sich auch nicht für mich, wenn ich dann mein Leben selber als wertlos betrachte, dann hat das Kreuz, hat der Tod Jesu auch keinen Wert für mich, weil was kriege ich da? Wenn ich aber merke, dass mein Leben wertvoll ist, dann kann ich Jesus danken und kann sagen, danke, dass du das für mich getan hast und dass ich dir so wertvoll bin, dass du für mich gestorben bist und dass mein Leben in der Ewigkeit weitergehen wird mit dir. Und bei Sergio war das praktisch festgemacht an diesen Dokumenten, die er sonst nicht gekriegt hätte. Und so ist es aber bei jedem einzelnen Menschen, dass es was gibt, wo praktisch die Tür öffnet für die Erlösungstat vom Kreuz, für das Verständnis dafür. Und das kriegen wir raus, wenn wir uns persönlich mit Menschen beschäftigen. Dass wir eine innige Beziehung zu jemandem aufbauen, eine ganz persönliche Beziehung, wo ich mich auch nicht schämen muss, wenn ich irgendwelche schwarzen Flecken in meinem Leben habe. Das hat jeder, also kein Mensch ist ohne Sünde, außer Jesus damals. Und für Gott sind alle Sünden gleich. Egal, ob ich die Bank ausgeraubt habe, ob ich jemanden umgebracht habe, ob ich die Steuererklärung ein bisschen abändere. Sünde ist Sünde und trennt mich von Gott. Und wenn ich jemandem helfe, zu erkennen, wie wertvoll er ist, was Wert hat in seinem Leben oder dass er selber Wert hat, dann kann er sagen, jetzt verstehe ich das. Und dann kann er sein Herz auch für Gott öffnen und kann das wertschätzen, was Jesus getan hat. Deswegen das eine Prinzip, Menschen mit dem Evangelium erreichen durch persönliche Beziehungen, durch das von mir zu dir. Das zweite, tut jetzt nicht. Brauche ich Hilfe von der Technik? Genau, danke. Das nenne ich jetzt einfach mal von nah nach fern. Das ist dieses Prinzip von Jerusalem über Judäa, Samarien bis an die Enden der Erde. Das beginnt an einem Ort und breitet sich von dort aus. Das heißt aber nicht, in dem Beispiel jetzt, dass es in einer Stadt beginnt und dann weiter wandert nach Judäa, in der Region, und dann bis zu dem Land und dann bis zu dem Enden der Erde, sondern das heißt sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und in Samarien bis einschließlich dann an die Enden der Erde. Ich nehme das Bild auf mit dem Herz in Flammen, das so kreisförmig sich ausbreitet. Genau das ist dieses Prinzip. Es wird ein Herz entzündet, das die Liebe Gottes weitergibt. Und überall da, wo diese Liebe hinkommt und wo diese Liebe Menschen berührt, entsteht wieder ein neues, entbranntes Herz. Und es geht wieder weiter. Und das ist, denke ich, das Wichtige, was da drin steckt. Das heißt, irgendwo muss es anfangen und dann geht es aber weiter. Es darf nicht an einem Ort stehen bleiben. Es geht immer weiter. Und die Bibelstelle dazu steht in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da sagt Jesus, also es sind so die letzten Worte von ihm, die dann am Beginn der Apostelgeschichte nochmal von Lukas aufgenommen werden. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Für die Menschen damals war das schon ein schwerer Auftrag. Also Jerusalem, da haben sie sich aufgehalten. Judäa, das war auch noch okay, das waren so die engsten Brüder, auch glaubensmäßig. Aber Samarien, die haben vielleicht mit den Abraham, Isaac und Jakob noch die gleichen Urväter gehabt, aber die waren total durchmischt, die haben Götzen angebetet, da war vielleicht noch die Hälfte, waren irgendwie mal aus den israelischen Stämmen. Da waren Assyrer mit dabei, Phönizier, also einfach verschiedene Völker vermischt, verschiedene Glauben vermischt. Mit denen wollten die Juden schon gar nichts mehr zu tun haben. Und zu denen hinzugehen, das hat Jesus schon aufgenommen gehabt in diesen Worten. Und dann auch noch bis an die Enden der Welt zu gehen. Das ist ein Prinzip, wo man eben sieht, es beginnt an einem Punkt, in dem Fall hier in Jerusalem, ganz im Zentrum der Welt, wenn man die Weltkarte so betrachtet. Und es geht immer weiter. Und was kann das jetzt für hier bedeuten? Ich habe keine Ahnung, ich habe auch nicht nachgefragt, wie ihr evangelistisch drauf seid. Aber ich habe jetzt einfach mal im Internet geschaut, wie sieht es denn aus in der Kirchenlandschaft, 50 Kilometer Umkreis von Clausthal-Zellerfeld. Und diese Pfeilchen, das sind alles Freikirchen. Also Freikirchen einfach deshalb, weil die Mitglieder sich entscheiden, daran teilzunehmen. Nicht, dass ich irgendwie schon reingeboren werde in die Landeskirche oder in die katholische Kirche. Da hat es ganz viele Kirchengebäude, die aber halt nicht, ich sag mal, mit entschiedenen Christen gefüllt sind. Und wenn man so schaut, Clausthal-Zellerfeld, ein Umkreis, da hat es eigentlich relativ viele Gemeinden. Also es ist nicht so, dass man keine Kirchengemeinde finden kann. Aber was auffällt, das ist, dass es da so einen Streifen gibt, wo im Prinzip keine Gemeinden dort sind. Also es gibt so eine vorgeschobene Baptistengemeinde in Herzberg, die gehört zu Osterode? Ja, genau. Ihr kennt euch besser aus. Okay. Und dann gibt es da irgendwo noch mittendrin in dem Feld, wo links und rechts niemand ist, eben in Wernigerode, gibt es auch nochmal eine Baptistengemeinde. Und die sind ziemlich allein unterwegs, so macht es den Eindruck, wenn man da auf die Karte schaut. Ihr habt in Clausthal 2 und ich habe es gesehen, mit den Methodisten habt ihr am Donnerstag auch eine gemeinsame Aktion, eine Ökumene mit der Evangelischen Landeskirche, finde ich toll. Also zusammenarbeiten, zusammen vorwärts gehen, das Land auch einnehmen, was Gott einem direkt hier vor die Haustür gelegt hat. Ja, kann man sich fragen, warum ist da so ein Streifen drin, wo so wenige Gemeinden sind? In Braunlage, Bad Lauterberg, Osterwiek gibt es da nichts. Also sage ich jetzt einfach mal, wenn ich von außen drauf schaue, da hat es noch Land vor euch, nehmt es ein. Ich bin sicher, Gott wird sich dazu stellen. Wichtig ist, dass es nicht stehen bleibt, das Evangelium. Man ist ganz schnell geneigt, sich bequem einzurichten. Also ihr habt hier einen tollen Saal, jetzt wird er vielleicht schon ein bisschen zu eng, dann baut man irgendwo noch an. Und wenn man schon anbaut, dann macht man gleich noch ein ordentliches Stehkaffee mit rein oder sonst was. Und man fängt an, sich einzurichten, das ist auch nicht schlecht, man darf nur nicht vergessen, dass dieses Prinzip von Jerusalem über Judäa nach Samarien bis an die Enden der Welt heißt, in Bewegung bleiben, immer weitergehen. Und wenn man das nicht vergisst, ist alles gut. Jesus hat uns einen Auftrag gegeben, als er damals in den Himmel aufgenommen wurde. Und dieser Auftrag ist noch nicht erfüllt. Das hat die Felberder Mission sich auf die Fahnen geschrieben. Noch ist Gottes Auftrag nicht erfüllt. Aber wir arbeiten dran. Und eine Aufforderung an dich, wenn du heute hier sitzt. Beteilige dich dabei. Ich weiß, ganz viele, da brauche ich nichts zu sagen, die beteiligen sich schon. Allein wenn man sieht, mehr als die Hälfte von eurer Gemeinde ist wahrscheinlich am Gottesdienst beteiligt. Schätze ich mal so. Also ihr seid schon aktiv, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der jetzt ja mal den Blick über den Tellerrand raus wagen will und sich bei der Mission mit beteiligen möchte oder mal schauen möchte, Mensch, wie läuft's da? Ihr hattet letztes Wochenende die Manntheis da. Für die Jugendlichen, da gibt es eine Aktion von der Felberder Mission Summer O. Das findet statt in Frankreich und in Portugal, sind die Manntheis auch mit dabei. Sollte jemand von den Jugendlichen über die Sommerferien noch nichts vorhaben, darf er da gern schnuppern. Wir bauen in Moyomukuru momentan noch eine Bibelschule. Da gibt es da Informationen dazu. Und wir haben auch Patenschaften, damit Kinder, die jetzt auch bei uns in die Schule gehen, dass die einfach ja, Unterstützung bekommen. Und da kann man ermöglichen, dass die dann in der Zeit morgens Wort Gottes hören. Jeder Unterricht, jeder Tag des Unterrichts beginnt mit einer Andacht für die Kinder. Beim Essen beten sie zusammen und die Umgebung, dadurch, dass die christlichen Lehrer, die uns den Nachweis bringen, auch allermeistens wirklich gläubig sind, beeinflusst das Leben für die Zukunft auf jeden Fall. Und wir haben ein sogenanntes VM-Kompakt, habe ich hier mitgebracht. Da sind die Missionare der Felberder Mission einfach mit drauf. Das dürft ihr euch auch mitnehmen. Soll aber jetzt nicht heißen, dass ihr nur über Beteiligung bei der Felberder Mission euch am Missionsauftrag beteiligt. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Habe ich Zugriff drauf, deswegen habe ich die mitgebracht. Schaut euch um und fragt Gott, wo kann ich dir dienen? Wo kann ich das einsetzen, was du mir geschenkt hast, dass ich das weitergeben kann? Zusammen mit anderen zusammen mit anderen Gemeinden, mit anderen Missionswerken, selber eins auf die Beine stellen. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Wichtig ist, dass man nicht aufhört an dem Ort, wo man ist, sondern dass man weitergeht. Wenn normalerweise sagen wir von der Felberter Mission, wir arbeiten berufungsorientiert. Das heißt, unsere Missionare, wenn die nach Felbert kommen, sagen die, ich habe einen Ruf, ich habe eine Berufung für dieses Land oder für diese Arbeit. Und so werden die ausgesendet. Es gibt aber auch Anfragen vom Missionsland, dass wir von Südafrika zum Beispiel angefragt werden, habt ihr Missionare, die in dieses Land gehen könnten, um diese Missionsarbeit weiterzumachen? Da suchen wir über diesen Weg jetzt momentan Missionare, die bereit sind, in den Senegal zu gehen, nach Malawi zu gehen oder nach Ruanda zu gehen. Wer jemanden kennt, darf bitte unsere Adresse weitergeben. Aber jetzt lasse ich das mit diesem Werbeblock. Die Felberter Mission ist nicht die einzige Mission. Beteilige dich einfach an der Verbreitung des Evangeliums. In Jerusalem, in deiner Gemeinde, in Judäa, in deiner Stadt, in Samarien, in deiner Region oder bis an die Ende der Erde, in der ganzen Welt. Und zwar beteilige dich, jetzt bringe ich die beiden Bibelworte, die ihr an der Wand gelesen hattet, wieder zusammen. Beteilige dich mit dadurch, dass du das weitergibst, was du selbst von Gott erhalten hast. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Amen.